Gesichter zu sehen, also einige Personen, die ich jetzt vor 16 Jahren bei meiner Hochzeit nicht gesehen habe, und auch letzte Woche schön, dass du da bist, aber ich freue mich auch, Gesichter oder Menschen wiederzusehen, ja, die, ja, lange Zeit, haben uns nicht gesehen. Es freut mich, schön, dass du da bist. Wenn du deine Bibel dabei hast oder deine Bibel-App auf deinem Smartphone, dann möchte ich dich ermutigen, dass du mit mir gemeinsam aufschlägst das Matthäus-Evangelium ab Kapitel 11, ab Vers 28. Matthäus Kapitel 11, ab Vers 28. Was mich unglaublich an unserem Gott fasziniert, wir stehen gleich auf, ihr habt gut zugehört, wow, ich habe einige Rückmeldungen gehört beim Livestream, super, klasse. Was mich unglaublich fasziniert an unserem Gott und an meinem Gott ist die Tatsache, dass er ein nahbarer Gott ist, dass er ein Gott ist, der sich mitteilt, dass er ein Gott ist, der sich nicht zurückzieht. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, so irgendwelche Promis oder Politiker, die du gerne mal sprechen würdest, mit denen du gerne mal Kontakt haben würdest. Also vielleicht unseren Bundeskanzler oder unsere Außenministerin oder unseren Wirtschaftsminister, der eine oder andere würde gerne mal mit ihm, glaube ich, sprechen. Das ist gar nicht so leicht, ja. Also an diese Menschen, an diese Personen kommst du nicht so leicht dran. Tatsache ist, dass je einflussreicher oder reicher ein Mensch oder eine Person ist, desto größer ist eigentlich die Notwendigkeit oft, dass er sich von Menschen abgrenzt und klare Grenzen auch ziehen muss, weil, naja, teilweise auch aus schlechten Erfahrungen heraus oder weil einfach auch eine gewisse Gefahr besteht, dass diesen Menschen etwas angetan wird oder. Also je größer, je einflussreicher eine Person, ein Mann oder eine Frau ist, desto wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass diese Person sich immer mehr von den anderen Menschen, von ihrem Umfeld entzieht und auch der Freundeskreis immer enger wird und immer kleiner wird und eigentlich so ein grundsätzliches Misstrauen da ist, ob nicht die Person, die gerade mit mir Kontakt aufnimmt, eigentlich nur an mein Geld Interesse hat oder an meinen Einfluss oder an meine Macht. Unser Gott ist nicht so, im Gegenteil. Unser Gott ist genau das Gegenteil. Derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Himmel und Erde in seiner Hand hält, so wie es der Prophet Jesaja einmal hält, also dem kein Ding unmöglich ist. Er entzieht sich uns nicht, sondern er naht sich uns und er lädt uns sogar ein, dass wir ihn zu ihm kommen. Er freut sich darüber, wenn wir uns entscheiden, ja, ich möchte Zeit mit dem Gott verbringen, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem kein Ding unmöglich ist. Und er freut sich darüber. Und unsere Textstelle, die ich jetzt gleich vorlesen werde, handelt auch so ein bisschen darüber, dass wir zu diesem lebendigen Gott, genauer gesagt zu Jesus Christus, unseren Herrn, kommen können. Wenn wir gemeinsam aufstehen, dann möchte ich gerne den Text lesen. Matthäus Kapitel 11, ab Vers 28. Da spricht Jesus: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du vor 2000 Jahren zu deinen Jüngern gesprochen hast. Und ich danke dir, dass das, was du damals gesagt hast, für uns heute immer noch relevant ist. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du dein Wort lebendig werden lässt in uns, dass wir als veränderte, ermutigte, gestärkte und erneuerte Menschen in unseren Alltag hineingehen, um einen Unterschied zu machen, Jesus, für dich. Und wir wollen dir sagen, lebendiger Gott, guter Herr Jesus, dass wir unseren Verstand und unser Herz, unser ganzes Sein jetzt öffnen wollen für das, was du uns durch dein Wort zu sagen hast. Amen. Ihr könnt euch setzen. Es hilft mir manchmal, so einen Text ein wenig zu gliedern, so einem Text eine Orientierung zu geben. Und ich habe so drei Gedanken für dich zum Mitnehmen, die dir vielleicht helfen, diesen Text in deinen Alltag hinein zu übertragen, in deinen Alltag hinein zu übersetzen. Und ich habe schon eben davon gesprochen, und das ist mein erster Gedanke, die Einladung, die Jesus ausspricht. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es hilft ja oft, wenn man sich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigt, dass man sich ein wenig mal den Kontext anschaut, in dem Worte Gottes hineingesprochen werden. Und ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst in die Lebenswirklichkeit eines ganz normalen Menschen in Palästina zur Zeit Jesu. Ich bereite gerade eine Veranstaltung vor, neutestamentliche Zeitgeschichte. Also insofern bin ich da gezwungenermaßen ein wenig drin. Aber die Menschen zur Zeit Jesu, denen ging es noch viel schlechter, als es uns geht. Amen, so ist das. Also wir klagen auf hohem Niveau eigentlich, und ganz ohne Frage ist es sicherlich herausfordernd, was im Herbst und dann auch im Winter auf uns zukommt. Aber lass mich dir eines sagen, der Otto-Normalverbraucher, wie wir ihn so schön in unserer Wirtschaftssprache oder umgangssprachlich nennen, zur Zeit Jesu, er hatte noch viel größere Probleme und Herausforderungen, als wir das heute haben. Palästina war so ein bisschen irgendwie der Spielball der Völker und der Nationen. Und als dann letztendlich die Römer das Land okkupiert haben, haben sie was gemacht? Sie haben erstmal die Bewohner des Landes ordentlich besteuert. Denn um ein so riesiges Imperium am Laufen zu halten, braucht es was? Es braucht Kohle, es braucht Geld und Sklaven, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Sodass es eigentlich so war, dass man gerade immer so genug zum Leben hatte. Also man war froh, wenn man irgendwie über die Runden kam, auch wenn es immer wieder auch mal positive wirtschaftliche Entwicklung gab. Besonders in der Zeit, auch wo Jesus aufgewachsen ist, war doch die wirtschaftliche Situation der Menschen zur Zeit Jesu sehr herausfordernd. Zu der wirtschaftlichen Situation kommt im Grunde genommen die geistliche Situation. Denn für einen normalgläubigen Juden, der konnte die Welt zur Zeit Jesu im Grunde genommen nicht verstehen. Denn da gab es so viele Verheißungen über Gottes erwähltes Volk, über einen zukünftigen König, der in der Nachfolge David stehen wird und der das Königreich Gottes auf diese Erde bringen wird. Und nun hat man sich seinen Alltag angeschaut und hat was gesehen? Die Römer, die das Land besetzt hielten. Und das hat unheimlich viele Fragen aufgeworfen, ob denn irgendwie Gott sein Volk vergessen hätte oder was man denn irgendwie noch tun könnte, damit dieses versprochene Gottesreich denn nun endlich anbrechen wird. Und all das hat die Menschen unglaublich bedrückt. All das hat die Menschen unglaublich herausgefordert und umgangssprachlich würden wir sagen, nach unten gezogen. Also es war einfach eine bedrückende Situation zur Zeit Jesu, obwohl man immer wieder erwartete, dieser Messias, der muss doch irgendwie kommen. Aber immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder ist diese Hoffnung enttäuscht worden. Jetzt spricht Jesus zu diesen Menschen, sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und alle, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erneuern, ich will euch neue Kraft schenken, denn genau das meint eigentlich dieses Wort erquicken. Ist ja ein interessantes Wort, ne? Bei Kindern sagt man irgendwie quick, lebendig, ja? Also da ist Kraft da, da ist Lebensfreude da. Und genau das ist das, was Jesus seinen Zuhörern zuspricht. Kommt zu mir, das ist die Einladung, zu Gott zu kommen. Und ich will euch erquicken, ich will euch erneuern. Kommt zur Ruhe, damit ihr wieder neue Kraft findet für euren Alltag. Als unser Sohn Benjamin ungefähr so ja, etwas mehr als einem Jahr war oder anderthalb Jahre, haben meine Frau und ich uns eine Auszeit in den Vereinigten Staaten von Amerika gegönnt für 3 Monate, weil nur 3 Monate das Touristenvisum auf uns ausgestellt werden konnte. Und wir haben also diesen waghalsigen Plan umgesetzt, mit 2 Kindern zu reisen. Also wer von euch Kinder hat, weiß, mit Kindern reisen macht keinen Spaß. Ich bin diesen Sommer von Südafrika mit 3 Kindern nach Deutschland geflogen und ich habe Fliegen früher wirklich geliebt. Mit Kindern liebe ich kein Fliegen mehr. Das macht einfach grundsätzlich keinen Spaß. Naja, gehen wir einfach mal zurück in die Zeit vor Corona, als unser Leben noch halbwegs normal war. Wir hatten also die Möglichkeit, jetzt diese Reise anzutreten. Und es ging schon los. Wir hatten alles gepackt, die Nacht vorher oder den Abend vorher. Wir fühlten uns also so richtig gut und perfekt vorbereitet, wisst ihr, so alles ausgedruckt und so weiter. Reisepässe hatten wir auch da. Und dann meinte meine Frau, Marc, wo hast du nochmal deine Reise, den Reisepass hingetan? Und ich, ja, da und da. Okay, gut, da und da ist der Reisepass. Am nächsten Morgen, so 5 Uhr in der Früh, man muss ja immer recht früh am Flughafen sein, auch schon vor Corona und vor, ist egal. Also wir sind früh aufgestanden und meine Frau meint, Marc, wo hast du nochmal die Reisepässe hingetan? Und ich so, ja, da und da habe ich die Reisepässe hingetan und wir gucken und sehen keine Reisepässe. Und da wurde es schon so langsam kribbelig. Wo haben wir denn jetzt diese blöden, nervigen, aber trotzdem notwendigen Reisepässe? Also packen wir und sind am Rumwühlen und so nach einer halben Stunde finden wir dann irgendwie die Reisepässe. Ich behaupte ja, meine Frau hätte sie dahin getan. Meine Frau behauptet das Gegenteil. Wir werden es wahrscheinlich in der Ewigkeit dann mal geklärt bekommen. Das wäre so einer der Fragen, die wir dann hätten als Ehepaar vor Gott. Solche banalen Fragen gehen uns dann durch den Kopf. Naja, okay, wir sitzen dann also im Auto mit unseren Reisepässen, mit unseren 2 Kindern. Mein Vater hat uns dann zum Flughafen gefahren. Während der Fahrt meint unsere Tochter, die Amira, die damals so 5 Jahre alt war, Papa, mir ist schlecht, ich muss. Und dann ging ein ganzer Schwall auf ihre Jacke und auf ihre Klamotten und ja, schön, nicht? Also da Reisepässe nicht gefunden. Auf der Fahrt zum Flughafen erstmal so richtig schön voll gekotzt oder erbrochen. So ist besser gesagt. Am Flughafen angekommen, denken wir, okay, jetzt haben wir sozusagen all das Negative abgehakt. Jetzt geht's nach Amerika. Am Terminal sagt uns der sehr freundliche, aber trotzdem klare Bearbeiter oder Mitarbeiter dort, ja, also wir haben für den Benjamin den Flug von London nach Los Angeles, aber nicht von Düsseldorf nach London. Und wenn er nicht gebucht ist, dann kann er nicht fliegen. Er war damals 1,5 Jahre, also Schoßkind, ne? Also ein Kind, das man während des gesamten Fluges irgendwie ja auf dem Schoß hat. Und meine Frau, kann er nicht einfach mit? Und nein, das muss alles umgebucht werden. Und haben Sie denn irgendwelche Buchungsnummern? Das wusste ich, wo das ist. Hier ist also der Buchungsbeleg. Ja, da müssen wir einen ganz neuen Flug buchen. Und wir denken so, ja, aber unser Flug geht jetzt irgendwie gleich. Und wie lange dauert das denn? Naja, der lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sehr lange gedauert. Wir konnten unseren Flug von London nicht bekommen. Wir mussten also 2 Stunden später unseren Flug nehmen und haben dann sozusagen unseren erst geplanten Anschlussflug von London nach Los Angeles verpasst. Das heißt, wir mussten da dann auch nochmal warten. Gut, in Los Angeles dann endlich angekommen, warten wir bei der Gepäckausgabe und wundern uns, wo ist denn jetzt dieser Buggy, den wir am Flughafen, am Flugzeug aufgegeben haben, den wir ja ganz dringend brauchen. Und wir warten, kennt ihr diese Hollywood-Filme, wenn man so an so einem Gepäckband steht und alles ist irgendwie leer und alles zieht sich so und kein Gepäck kommt? So, das war Familie Strunk nach 11 Stunden Flug, vollgekotzten Kind und so weiter. Gut, also man sagt uns ja, der ist irgendwie in London geblieben, weiß ich wo, müssen sie einen Claim machen. Okay, machen wir einen Claim. Als wir dann endlich unseren Mietwagen hatten, bekam ich plötzlich, ich habe das manchmal, aber so heftig noch nicht, Nasenbluten während der Autofahrt. Ich war da so, wenn das FBI das Auto untersucht hätte, dann hätte man uns wahrscheinlich erstmal für 24 Stunden in Gewahrsam genommen, wegen all des Blutes und all der Dinge, die da so rumspritzten, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann musste meine Frau dann fahren. Ich sage, ja, das geht. Ja, irgendwann ging es halt nicht mehr. So, also vollgekotztes Kind, völlig übermüdet, Nasenbluten. Und dann kommen wir zu unserem Hotel, oder wir dachten, wir kommen zu unserem Hotel, aber wir finden unser Hotel nicht. Und wir fahren dann durch die Gegend, Navi, also jetzt nicht irgendwie, Marc, hast du dir das genau angeguckt? Ja, ich weiß, wo das ist, das war wirklich Navi, so. Und wir finden das Hotel nicht und mitten in der Nacht, ne, wir haben ja mehrere Stunden Verspätung gehabt durch die Flüge, die wir nicht bekommen haben. Und irgendwann sagen wir müssen irgendwann mal an einer Tankstelle fragen, kommen wir zu irgendeiner Tankstelle, meint man zu uns, ja, das können Sie gar nicht finden, hier ist gerade Stromausfall, das ist gar nicht beleuchtet. Da müssen Sie da, naja, okay, auf jeden Fall. Irgendwann haben wir dann dieses Hotel gefunden, werden mit Taschenlampe dann auf unser Zimmer gebracht und wir liegen endlich in unserem Bett und denken, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Und dann meint meine Tochter, Papa, ich muss Ihnen was sagen, mir ist so schlecht und kotzt nochmal das Bett voll. So, das war eine sehr, sehr mühsame Reise. Warum erzähle ich das? Manchmal fühlt sich unser Leben doch so an, oder? Also manchmal denkst du, ey, dann passiert das und dann passiert das und du willst eigentlich nur in Amerika Urlaub machen. Ja, mehr nicht. Du willst einfach nur dein Leben leben. Du möchtest einfach nur das tun, was du geplant hast, was du vorbereitet hast. Du wünschst dir irgendwie die Normalität zurück, aber es passiert nicht. Ein Missgeschick nach dem anderen, eine sogenannte Hiobsbotschaft nach der anderen erreicht dein Leben und du denkst, Gott, schenk mir doch einfach nur mal wieder Normalität. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Gebet die letzten 2,5 Jahre gebetet hat. Also ich habe dieses Gebet mehrfach gebetet mit Homeschooling und so weiter. Ich dachte, ich könnte unterrichten, aber ich habe doch gemerkt, die Erwachsenenbildung gelingt mir besser als die Grundschulbildung, ja. Und wie oft, Herr, schenk mir einfach nur Normalität, dass das Leben irgendwie... Und wir merken, wir sind in so einer Mühle und ständig. Und da spricht Jesus hinein, kommt zu mir, die ihr beladen seid, die ihr mühselig seid. Ich will euch erquicken. Und ich glaube, das spricht der lebendige Gott dir auch gerade jetzt in diesem Moment zu. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken, mit welchen Schwierigkeiten, mit welcher Krankheit du vielleicht heute hier sitzt. Aber was ich dir sagen kann, dass diese Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, komme zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dass diese Einladung nicht nur den Jüngern Jesu galt, sondern dass sie dir und mir gilt. Das, was wir zu tun haben, ist, dass wir uns auf den lebendigen Gott hin bewegen und sagen, Gott, du sagst in deinem Wort, wenn wir zu dir kommen, dann willst du mich erquicken. Und ich will das glauben und ich will das erwarten und ich will das schon jetzt bekennen, dass es passiert. Weißt du, es ändert sich nicht immer sofort deine Situation. Deine Lebensumstände mögen sich nicht von dem einen auf den anderen Augenblick ändern. Aber der Friede Gottes wird dein Herz und dein Leben erfüllen. Amen. Die Bibel nennt diesen Frieden Gottes oft auch den Shalom-Frieden Gottes. Also ein Wissen um die Gegenwart und um die Kraft Gottes, völlig unabhängig davon, was in mir oder um meinem Leben herum passiert. Deswegen redet Paulus dann von diesem Frieden, der unseren Verstand übersteigt, also einen Frieden, der rein menschlich nicht zu erklären ist, der unsere Herzen und unser ganzes Sein erfüllen soll und erfüllen kann. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du dich nach diesem Frieden Gottes ausstreckst und sagst, Herr, ich bin so mühselig, ich bin so belastet, mein Leben steckt so voller Herausforderungen, aber ich will glauben und ich will erwarten, dass du mir deinen Frieden zukommen lässt, lebendiger Gott, wenn ich zu dir komme und dass das, was wir in dem Eindruck heute Morgen auch gehört haben, wieder ganz neu lebendig wird in mir, diesen Schatz, den wir in uns tragen und etwas in uns passiert. Und diese Unzufriedenheit, dieser Zorn, diese Bitterkeit, die Angst, die Furcht, die Anklage weicht, weil der Friede Gottes in dein Leben hineinkommt, weil du als mühseliger und beladener zu dem lebendigen Gott kommst und er dir das nimmt und dir seinen Frieden schenkt. Das ist die Einladung Gottes. Und dann redet hier Jesus von einem Tausch. Jesus redet hier nämlich von dem Joch. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wisst ihr, das Joch ist in der Bibel oft ein Bild für Herrschaft. Ja, deswegen redet man manchmal umgangssprachlich auch, etwas wird unterjocht. Ja, also da übt eine Person oder irgendetwas Herrschaft aus über eine andere Person. Jemand wird unterjocht. So, und Jesus bietet uns hier jetzt einen Tausch an. Er sagt, ich gebe das mal mit meinen Worten wieder, legt das ab, was euch unterjocht, was Herrschaft hat in eurem Leben, legt das ab und unterstellt euch meiner Herrschaft. Legt das ab, was euer Leben bisher bestimmt hat und unterstellt euch meiner Herrschaft und meiner Autorität. Warum ist das so wichtig, was Jesus hier sagt? Ich habe festgestellt in meinem Leben, und das könnte man biblisch jetzt auch noch weiter ausführen, dass es in unserem Leben, in meinem und in deinem Leben, keinen herrschaftsfreien Raum gibt. Es gibt in unserem Leben nicht irgendwie ein Vakuum, wo wir nicht in irgendeiner Weise bestimmt wären von irgendetwas. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Viele sind bestimmt aus ihrer Vergangenheit heraus, so was sie erlebt haben, oft negative Dinge, und sie wollen es besser machen oder sie wollen sich rächen oder was auch immer. Manche sind bestimmt durch Social Media, durch irgendwelche Influencer, ja. Sie sehen irgendwelche Leute auf Instagram und ja, eigentlich nur noch Instagram. Facebook ist ja sowas für meine Generation und aufwärts. Das ist ja schon oldschool. Und sind bestimmt von einem Lebensstil, den sie im Fernsehen oder Social Media und auf YouTube sehen und wollen alles daran oder wollen genauso sein wie diese Person. Oder sie sind bestimmt von dem, was die Eltern einmal über sie ausgesprochen haben, so, ne? Du wirst einmal Feuerwehrmann. Oder aus dir wird nichts. Oder aus Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Das, was uns antreibt, hat etwas mit Herrschaft zu tun. Und das Problem ist, dass diese Dinge, die Macht über unser Leben haben, oft nicht gut sind. Dass sie so ein Antreiber sind, ja, so ein Druck auf uns ausüben und wir merken, wir kommen da gar nicht hinterher. Wir erfüllen gar nicht die Ansprüche, die andere oder die wir selbst auf unser Leben auferlegt haben, und das stresst uns und wir haben keine Kraft mehr. Wir sind völlig ausgebrannt und wünschen uns einfach nur noch auszubrechen. Und in diese Situation hinein spricht Jesus und sagt, leg das ab. Leg dieses Joch ab, lass dich davon nicht mehr bestimmen, sondern nehme mein Joch, nehme meine Herrschaft an, unterstelle dich meiner Herrschaft. Ich weiß, das ist in Zeiten von Individualismus und ich bin mir selbst mein König, etwas, was total fremd zu wirken scheint. Aber glaub mir bitte, es ist so. Irgendetwas treibt dich an in deinem Leben. Es gibt keinen herrschaftsfreien Raum in deinem Leben. Da gibt es kein Vakuum. Und das sind oft Dinge, die dich wirklich in die Müdigkeit hineintreiben, in die Hoffnungslosigkeit und in die Kraftlosigkeit hineintreiben. Und was Jesus dir anbietet in Tausch ist, dass er sagt, leg diese Dinge ab und unterstell dich meiner Herrschaft. Entscheide dich nicht von anderen Menschen oder von deiner Erfahrung oder was andere über dein Leben ausgesprochen haben, getrieben und beherrscht zu sein, sondern von dem, was Christus über dich denkt. Amen. Unterstell dich seiner Autorität. Und was Jesus ja hier macht ist, man könnte ja, der kritische Mensch könnte ja jetzt sagen, wer weiß, ob das so ein guter Tausch ist. Ja, wenn ich etwas ablege, was mich antreibt, was mich vielleicht auch in gewisser Weise vorangebracht habe, wer weiß denn, ob dieser Tausch ein guter Tausch ist, ob das ein guter Deal ist, um das mal mit einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten zu sagen. Ist das wirklich ein guter Deal? Ist das ein gutes Geschäft? Und Jesus macht das sehr deutlich, was das für ein gutes Geschäft ist. Er sagt nämlich, nehmt auf euch mein Joch, denn was? Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig. Was möchte Jesus eigentlich damit sagen? Wenn ihr euch meiner Herrschaft unterstellt, wenn ihr euch entscheidet, ja, ich will mich der Autorität Jesu unterstellen, dann unterstelle ich mich nicht einem Despoten, jemandem, der mich ausrauben will, der mich aussaugen will, der mir keine Hoffnung, der mir keine Perspektive geben will, sondern dieser König, sondern dieser Herrscher kommt in Demut und in Sanftmut zu mir. Also das Joch, das Christus uns auferlegt, die Eigenschaft dieser Herrschaft ist Demut und ist Sanftmut. Und ich finde das so, wisst ihr, Bilder oder Symbole sagen ja manchmal mehr als 1000 Worte. Und wir finden ja wir feiern ja gleich auch das Abendmahl. An dem Abend, als Jesus das Abendmahl das letzte Mal vorerst mit seinen Jüngern gefeiert hat, er hat es vorher öfter mal gefeiert, das sogenannte Passafest. Was macht Jesus da, um seine Sanftmut und seine Demut eigentlich symbolisch zum Ausdruck zu bringen? Er legt sein Obergewand ab, bindet sich eine Schürze, nimmt Wasser und wäscht seinen Jüngern die Füße. Also der Lebendige, der Heilige, der Souveräne, der Vollkommene, der gute, vollkommen gute Gott, er tut etwas, er macht etwas, was eigentlich die Aufgabe von Sklaven gewesen wäre, mindestens die Aufgabe der Jünger, dass sie sich untereinander die Füße waschen, dass sie halt sauber das Passafest betreten, feiern können und den Raum betreten können. Jesus selbst macht das. Er geht auf seine Knie und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Versteht, wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, wie ist dieses Joch? Es ist voller Demut, es ist voller Sanftmut. Es ist nicht ein Joch, das dich fertig macht. Es ist nicht ein Joch, das dich antreibt und du gar nicht weißt, woher nehme ich die ganze Kraft, sondern es ist ein Joch, das geprägt ist von Demut und von Sanftmut. Das ist der Tausch, den Christus dir heute Morgen anbietet, den Christus dir anbietet, wenn du diese Predigt live hörst oder später nochmal anhörst. Die Verantwortung, die du hast, dass du sagst, ja, ich will das ablegen, ich will mich davon nicht mehr bestimmen lassen und ich entscheide mich, heute Morgen Christus nicht nur nachzufolgen, sondern ich entscheide mich, dass Christus der Herr meines Lebens ist. Dass dieser demütige, dass dieser sanftmütige Christus mein Herr wird, mein König wird und er soll sein Joch auf meine Schulter legen und es wird mich nicht zerdrücken, es wird mich nicht erdrücken, sondern es wird mich in die Freiheit hineinführen. Amen. Das ist der Tausch, den Christus uns hier anbietet. Also die Einladung, der Tausch. Und dann die Verheißung. Ihr werdet Ruhe finden. Ihr werdet Ruhe finden. Das ist die Verheißung, aus der wir herausschöpfen können und dürfen. Und ich habe eben schon von diesem göttlichen Shalom, von diesem Frieden gesprochen, den wir empfangen dürfen, den wir erleben dürfen, unabhängig davon, was in unserem Leben gerade passiert, unabhängig davon, was in der Politik gerade passiert, unabhängig davon, was in der Wirtschaft gerade passiert, unabhängig davon, was in deiner Familie oder in deinem Körper gerade passiert. Ihr werdet Ruhe finden, wenn ihr mein Joch auf euch nehmt. Das ist die Verheißung und die möchte ich dir heute Morgen zusprechen im Namen Jesu. Der Vollkommene, der Souveräne, der Heilige, der allmächtige Gott, er ist heute Morgen hier und er sagt dir, lass mich das wirklich im Auftrag Jesu mit meinen Worten mal zu dir sprechen. Er sagt zu dir, ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Ich entziehe mich nicht dir. Ich baue nicht irgendwelche Barrieren auf. Und schaut mal, das ist so erstaunlich, weil eigentlich, wenn wir uns einmal das anschauen, was die Bibel sagt. Wir haben ja alles getan, damit Gott sich zurückziehen könnte. Die Bibel nennt das Sünde. Ja? Dinge, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und wir haben einfach, und wir interessieren uns so oft nicht für Gott und für das, was ihm wichtig ist. Und trotzdem entzieht sich Gott nicht, sondern er spricht immer wieder dieses aus. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich weiß nicht, was ansteht in dieser Woche und in den nächsten Wochen oder Monaten, vielleicht noch Rest des Jahres. Der lebendige Gott spricht dir heute Morgen zu, komm zu mir, komm zu mir. Warum? Weil er dir einen Tausch anbietet, einen göttlichen Tausch, dass du die Dinge, die dich bedrücken, die dich runterziehen, die dir die Kraft rauben, sodass du morgens überhaupt keinen Bock hast, überhaupt aufzustehen, denkst, am liebsten würde ich die Bettdecke über meinen Kopf ziehen und einfach liegen bleiben den Rest des Tages und mir irgendwelche Serien bei Netflix oder was auch immer anschauen. einfach fliehen, einfach fliehen. Gott sagt, das, was dich bedrückt, das, was dir die Kraft raubt, das, was dich irgendwie im Bett fesselt, leg das ab und unterstelle dich meiner Herrschaft, meiner Autorität, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn du das tust, da kommt die Verheißung Gottes in dein Leben dann hinein. Dann wirst du Frieden finden. Dann wirst du Kraft finden. Und dann sind wir wirklich diese erneuerten Menschen. Dann sind wir wirklich diese Menschen, die diesen Unterschied machen. Die unabhängig von dem, was gerade in uns, bei uns, durch uns oder besser gesagt um uns herum passiert, in Frieden leben, Frieden ausstrahlen, den Frieden Gottes bringen. Ich werde das nie vergessen und dann komme ich zum Schluss. Ich war, da war ich noch nicht mit Astrid verheiratet, bei meinen zukünftigen oder meinen Schwiegereltern in Spee sozusagen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und habe einfach mal so das kennengelernt, wo Astrid damals aufgewachsen ist. Und die Emiratis, die meisten oder viele haben ja richtig Kohle oder tun zumindest so, als hätten sie Kohle. Und da sind wir dann eingeladen worden zu einer Hochzeit da von diesem Hospital, wo mein Schwiegervater damals gearbeitet hat. Und das war eine Riesenfeier. Also es war so eine Riesenhalle. Das ist so, ich weiß nicht, was hier die größte Stadthalle ist oder so, aber das war riesig, wirklich. Naja, wir kamen da an und am Empfang wurden wir gefragt, wer wir denn sind, also in wessen Namen wir denn kommen und ob wir auf der Gästeliste stünden. Und dann meinte mein Schwiegervater, Oasis Hospital. Und dann meinte dieser Türsteher, also es war jetzt nicht so ein normaler Türsteher, meinte, das sind diejenigen, die den Frieden bringen. Und da habe ich so bei mir gedacht, habe ich nie vergessen, das möchte ich sein. Ich möchte, dass Menschen über mich sagen, ach, es ist der Marc, der den Frieden bringt. Den Frieden Gottes zuallererst. Frieden, den wir haben können, in Christus Jesus, versöhnt mit Gott zu leben. Aber Frieden, der von meinem Leben ausgeht. Dieser Shalom, der von meinem Leben ausgeht. Wisst ihr, motzen und sich beschweren und klagen. Du, das muss man nicht lernen. Irgendwie scheint das unserer Natur so mitgegeben zu sein. Das kann mein Vierjähriger schon richtig gut. Ich kann euch erzählen. Aber Frieden bringen, Gutes auszusprechen, Heilung auszusprechen, du, das kriegen wir oft aus unserer Kraft heraus gar nicht hin. Dazu braucht es, dass wir der Einladung Jesu folgen, zu ihm zu kommen und erquickt zu werden, neue Kraft zu bekommen. Uns der Herrschaft Gottes zu unterstellen und sagen, ja, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Freiwillig unterstelle ich mich deiner Herrschaft, weil deine Herrschaft ist geprägt von Sanftmut, deine Herrschaft ist geprägt von Demut. Und ich werde Frieden finden für mein Leben. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Und bevor wir in das Abendmahl einsteigen, möchte ich dir eine kurze Zeit geben, wo du mit Gott reden kannst, wo du mit Gott sprechen kannst. Das ist jetzt so deine Zeit mit Gott. Der Daniel wird im Hintergrund so ein bisschen spielen. Ich möchte dich ermutigen, dass du einfach ein Gebet zu Gott sprichst. Lass diesen Gottesdienst nicht vorbeigehen, bevor du nicht einfach reagiert hast auf das, was ich angesprochen habe. Ich hoffe, ich bete und ich glaube und ich erwarte, dass es einen Punkt gab, den Gott so, auf Neudeutsch sagt man, getriggert hat. Ja? Also wo du gemerkt hast, da ist was passiert in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinen Gedanken. Ich erglaube und erwarte es nicht, weil ich jetzt irgendwie so tolle Worte gefunden habe, sondern weil der Geist Gottes wirkt. Und lass diesen Gottesdienst nicht vergehen, bevor du nicht das zu dem lebendigen Gott bringst und ein Gebet sprichst und sagst, Gott, schenk mir diesen Frieden, oder Gott, ich möchte die Dinge, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, ablegen. Ich möchte mich davon nicht bestimmen lassen. Von meinen Selbstzweifeln, von meiner Angst, von meiner Bitterkeit, von meinem Zorn, von meinen Versagensängsten. Das möchte ich ablegen. Ich möchte mich deiner guten Herrschaft unterstellen. Und dann lese ich die Einsetzungsworte und wir feiern das Abendmahl, das Lied, das der Daniel rausgesucht hat, passt nicht nur gut zum Abendmahl, sondern passt auch zu dieser Predigt, du bist ein wunderbarer Hirt. Wenn du heute zum Abendmahl gehst, dann bringst du einerseits ganz ohne Frage zum Ausdruck, du gehörst zu Jesus Christus. Ich bin Kind Gottes. Ich bin erlöst, ich bin erkauft. Auf mich wartet ein ewiges Erbe, das nicht vergeht, wo die Bibel sagt einmal, ein Erbe, das nicht von Motten zerfressen werden kann. Ich bin Kind Gottes und das bringst du dadurch zum Ausdruck, dass du zum Abendmahl gehst. Aber vielleicht möchtest du in Kombination mit dem Abendmahl, dem Lied und das, was du gehört hast, vielleicht auch wirklich symbolisch zum Ausdruck bringen und sagen, ja, wenn ich von meinem Platz aufstehe, dann lasse ich das einfach zurück, was bisher mein Leben bestimmt hat. Und ich komme zu dem lebendigen Gott, zu dem guten Hirten, der für mein Leben sorgen wird, der sich mir in Sanftmut und in Demut naht und nicht in Anklage, in Zorn oder was auch immer, sondern ich komme zu dem guten Hirten und ich bin eingeladen, mit ihm ein Fest zu feiern. Ich bin eingeladen, in seine Gemeinschaft einzutreten, in diese heilige Gemeinschaft. Und so möchte ich das Abendmahl heute einmal auch gedeutet wissen. Aber wir nehmen uns einen ganz kurzen Augenblick Zeit. Lass diesen Gottesdienst nicht vergehen, wo du jetzt nicht ein Gebet sprichst und die Sachen vor Gott bringst, die dich angesprochen haben.